So, schönen, 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 schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Grüße im Kepler Salon. Heute werden wir es schön warm haben, das darf ich schon voraussetzen. Freue mich aber dennoch, dass so viele gekommen sind. Das ist ja heute auch ein tolles Thema. Wir behandeln ja die Kleinigkeiten wie Universum oder Zufall, also recht eng gesteckte Themata. Lassen Sie mich noch kurz sagen, worum es auch am Rande geht hier, nämlich um die Bar hinten. Wenn Sie Durst haben, holen Sie sich was. Es ist auch nach der Veranstaltung noch offen. Ich erwähne auch immer, weil wir auch sponsorenabhängig sind hier im Format, und mache Werbung für die Freunde des Kepler Salons. Wenn Sie möchten, tun Sie da mit. Da sind dann die Informationen, liegen dann da hinten auf. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier unseren Freundeskreis vergrößern dürften. Ansonsten darf ich noch hinweisen, gleich jetzt auf den Büchertisch von der Firma Fürstelberger. Den haben wir da hinten rechts. Denn unser Gast hat ein schönes Buch geschrieben und damit bin ich schon fast bei Ihnen, ihn vorzustellen. Jetzt sage ich nur kurz, wer ich bin, Klaus Buttinger, oberösterreichischer Nachrichtenwissenschaftsredakteur. Und heute zu Gast habe ich quasi einen Kollegen, wenn ich mich mit diesem Terminus schmücken darf, nämlich den Florian Aigner. Der studierte Technische Physik an der TU Wien. Er promovierte über theoretische Quantenphysik und schreibt heute als freier Autor über Wissenschaft und Technik in zahlreichen, gut beleumundeten, muss man ja heute dazu sagen, Medien in Deutschland und Österreich. Dabei hinterfragt er esoterische Behauptungen, die immer wieder mit echter Wissenschaft verwechselt werden. Nicht überraschend ist er doch Vizepräsident der Gesellschaft für kritisches Denken in Österreich. Ansonsten ist Florian Aigner an der TU Wien für wissenschaftsbezogene Pressearbeit zuständig. Sein neuestes Buch, wie gesagt, wir haben es hinten, dreht sich um den Zufall und rein zufällig wurde Florian Aigner in Linz geboren. Willkommen daheim.
Dankeschön.
Und damit bitte ich um dein Impulsreferat.
Sehr gerne, ja. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich bin ja ganz begeistert, wie viele Leute da hier sind. Das ist großartig. Schön, dass Sie diesen anstrengenden und beschwerlichen Abend auf sich nehmen. Sie wissen, es geht halt um ein Wissenschaftsbuch. Das wird kein Spaß. Also ich erwarte, dass Sie Notizen machen. Am Schluss gibt es einen Test und für jeden Punkt, den ich Ihnen abziehe, müssen Sie dann ein Buch kaufen. Das hat der Verlag so beschlossen. Da kann ich nichts dafür. Ja, also es geht um den Zufall heute. Ein breites Thema. Und es ist ja schon mal ein ganz gewaltiger Zufall, dass wir heute hier da sind. Was war alles notwendig? Was für eine unvorstellbare Kette an Zufällen war nötig, damit wir heute da sein können? Das beginnt schon mal damit, dass überhaupt so etwas wie ein Universum entstehen musste. Also ohne Universum, das ist blöd. Ein Leben ohne Universum könnte ich mir eigentlich kaum mehr vorstellen. Das Universum ist schon super. Nur, wenn man jetzt sich vorstellt, nehmen wir an, Sie, Ihnen ist Fahrt am Abend und Sie basteln ein Universum und beschließen, wie das Universum so beschaffen sein sollte und welche Teilchen da vorkommen sollen und welche Masse die haben und welche Kräfte im Universum wirken und so. Angenommen, Sie könnten das, dann wäre das, was dabei rauskommen würde, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich fad. Man hat nämlich festgestellt, dass die Eigenschaften unseres Universums zufällig genau so ausbalanciert sind, dass so etwas wie Leben entstehen kann. Ja, das ist eines der großen Rätsel, die wir in diesem Universum überhaupt haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Die Masse, ja, die Teilchen, die es im Universum überhaupt gibt, die waren ja im Prinzip nach dem Urknall unmittelbar schon da. Hätte es damals ein bisschen mehr Teilchen gegeben, also wäre das Universum ein bisschen schwerer, als es eigentlich ist, dann wären wir heute nicht da. Denn dann hätten diese Teilchen einander gegenseitig so stark angezogen, dass das ganze Universum in sich wieder zusammengestürzt wäre, noch bevor das Universum überhaupt Zeit gehabt hat, so etwas wie Sterne und Planeten auszubilden. Wäre hingegen nach dem Urknall die Gesamtmasse nur ein bisschen kleiner gewesen, als sie in Wirklichkeit ist, dann wären wir auch nicht da, weil dann wären die Teilchen nämlich so schnell voneinander weggeflogen, dass sie auch keine Zeit gehabt hätten, Sterne und Planeten zu bilden und es gäbe heute ein langweiliges Universum von herumschwirrenden Teilchen und Atomen und es würde auch nichts passieren. Aber, zufällig oder nicht, die Masse im Universum ist eben genau richtig. Ja, und angefangen von diesem Startpunkt des Universums bis heute gibt es eine lange Kette von Zufälligkeiten, die dazu geführt hat, dass wir hier heute sind. Es musste hier in dieser Gegend des Universums mal ein Stern explodieren. Es kam zu einer Supernova, in der die Atome, aus denen wir bestehen, ja, viele der Atome in jeder einzelnen Körperzelle von uns, sind dabei erst entstanden, in dieser gewaltigen Sternenexplosion. Und dann entstand so eine riesengroße Wolke aus Atomen. Daraus hat sich dann unsere Sonne gebildet und zufällig im richtigen Abstand von der Sonne ein Planet, unsere Erde, nicht zu heiß, nicht zu kalt, sondern zufällig, genau richtig, um da eine Evolution in Gang kommen zu lassen. Das genügt natürlich auch nicht. Evolution, da gibt es auch viele zufällige Abzweigungen. Vor 120 Millionen Jahren, gleichzeitig mit den Dinosauriern, lebte irgendwo auf dieser Erde so ein kleines Tier. Heute würde man sagen, es schaut aus wie eine Ratte. Die Eomaia, so hieß dieses Tier. Und das sprang da von Ast zu Ast. Und eines Tages war die Eomaia gerade auf Futtersuche und zufällig kommt von hinten so ein räuberischer Flugsaurier und sieht die Eomaia und stürzt hin auf sie und will sie fressen und die Eomaia kann sich gerade noch zufällig in letzter Sekunde auf einen anderen Ast retten und hat überlebt. Und wäre das nicht zufällig so passiert, wären sie heute nicht hier. Denn diese Eomaia ist nämlich ihre persönliche paar Millionen Ur führen sie jetzt noch ein, Urgroßmutter. Sie stammen direkt von diesem Rattenviech ab. Und wenn die damals gefressen worden wäre, hätten sich wahrscheinlich trotzdem Menschen entwickelt, die Evolution wäre nicht anders verlaufen, aber sie wären heute nicht da. So kann es gehen. Und ja, natürlich mussten dann auch noch viele weitere Zufälle entstehen, es musste die Stadt Linz gegründet werden und der Kepler-Salon und dann mussten sie geboren werden und natürlich nur weil sie am Leben sind, heißt das auch noch nicht, dass sie hier heute herkommen. Sie hätten auch was anderes machen können. Also eine riesengroße Ansammlung von Zufälligkeiten hat uns heute hierher geführt. Und darüber freue ich mich. Vielen Dank fürs Kommen. Sie haben es ja schon gehört, ich bin ursprünglich Oberösterreicher, zufällig oder nicht. Habe dann in Wien Physik studiert, habe mich da intensiv mit Quantentheorie beschäftigt, so meine persönliche Lieblingstheorie eigentlich. Und die hat auch sehr viel mit dem Zufall zu tun. Aber zunächst muss man mal überlegen, wie kommt es überhaupt, dass ein Physiker sich mit dem Zufall beschäftigt? Das ist zunächst nicht so ganz klar, weil Wissenschaft, Naturwissenschaft ist ja in gewissem Sinn ein bisschen das Gegenteil von Zufall. Ne? Wissenschaft ist ja dazu da, um Dinge auszurechnen, Dinge vorherzusagen, die uns vielleicht zufällig erscheinen, aber mit den passenden mathematischen Formeln kann man es dann trotzdem vorhersagen, was passieren wird. Das ist so die Idee. Und lange Zeit dachte man auch, dass man vielleicht mit immer mehr Wissenschaft den Zufall immer mehr ausschalten kann. Also das ist eine durchaus sinnvolle Idee, wenn das Universum so aufgebaut ist, dass immer eine Sache abhängt von anderen Sachen, die vorher waren. Eines bedingt das andere. Das Universum ist eine Ansammlung von Teilchen, die irgendwie zusammenstoßen und einander ablenken und da wirken bestimmte Kräfte. Oder stellen Sie sich eine riesengroße Maschine vor mit Zahnrädern, wo eins in das andere greift und dann kann man genau ausrechnen und vorhersagen, welche Kräfte da wirken und was sich da wie bewegen wird. Wenn man sich das Universum so vorstellt, dann kann es einen Zufall eigentlich gar nicht geben. Also wenn das Universum nichts ist als eine ewige Abfolge von Ursache und Wirkung, wenn alles, was passiert, seinen physikalischen Grund hat, dann ist der Begriff Zufall eigentlich hier fehl am Platz. Und diese Überlegung, die war recht populär im Zeitalter der Aufklärung. Das war eine ganz bedeutende Epoche, in der die Wissenschaft eigentlich so richtig erwachsen geworden ist erst. Und dieser Gedanke von dem Universum, das so ein bisschen funktioniert wie ein Uhrwerk, der war auch populär bis so zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es einen französischen Philosophen, Pierre-Simon Laplace, der hat da ein sehr schönes Gedankenbild formuliert. Das Gedankenbild vom Laplace'schen Dämon. Stellen Sie sich vor, es gibt ein übernatürliches Wesen, ein Wesen mit übermenschlicher Intelligenz. Ja, dieser Dämon ist beliebig gescheit und kann in einem Augenblick die schwierigsten mathematischen Aufgaben lösen, die es überhaupt nur gibt. Und dieser Dämon, der weiß alles über die physische Welt, was es zu wissen gibt. Dieser Dämon kennt die Position und die Geschwindigkeit von jedem einzelnen Teilchen, von jedem einzelnen Steinchen, von jedem einzelnen Planeten im ganzen Universum mit absoluter Präzision. Und der Dämon kennt auch die Naturgesetze, die festlegen, wie all diese Dinge aufeinander wirken. Na, wenn das so ist, hat Laplace gesagt, wenn es einen solchen Dämon gäbe, dann wäre für diesen Dämon ja vollkommen klar, was in Zukunft passieren wird. Wenn er alles weiß und wenn er weiß, wie all diese Dinge einander bedingen und einander beeinflussen und in Zukunft ergeben werden, dann ist, hat Laplace gesagt, für so einen hypothetischen Dämon die Zukunft genauso offensichtlich wie die Gegenwart. Und Zeit gibt's eigentlich für so einen Dämon gar nicht. Ne? Weil was übermorgen passieren wird, ist für diesen Dämon genauso klar und logisch und offensichtlich wie das, was vorgestern passiert ist. Und in so einem Weltbild, in so einem deterministischen Weltbild, ist natürlich in gewissem Sinn alles vorherbestimmt. Seit dem ersten Augenblick nach dem Urknall ist eigentlich das Schicksal des Universums festgeschrieben. Und jede Zufälligkeit ist dann bloß Illusion. Und Zufall ist in so einem Weltbild nur etwas, was uns zufällig erscheint, weil wir halt die wahren Ursachen nicht kennen. Ja. Eigentlich ist es ein bisschen fad, diese Vorstellung, oder? Also, ich möchte kein Laplacischer Dämon sein. Mal genau wissen, was morgen schon sein wird, welche Lottozahlen gezogen werden, aber gleichzeitig wissen, dass ich selber nicht mitgespielt haben werde. Das ist irgendwie. Stellen Sie vor, Sie wissen genau, wie oft Andreas Gabalier noch in den Charts sein wird, aber man kann nichts dagegen tun. Na, aber zum Glück hat die moderne Physik dann im 20. Jahrhundert erkannt, dass die Sache doch nicht so einfach ist. Ja, und der Laplacische Dämon, der ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Durch zwei Dinge. Erstens hat man die Chaostheorie erkannt. Ja, keine Angst, ich höre mit der Physik bald auf. Aber zwei Theorien pflanze ich Ihnen heute noch in den Kopf. Ja, die erste ist die Chaostheorie. Chaostheorie ist eine Theorie, die sagt, wie stark sich kleine Fehler auswirken können. Weil normalerweise gehen wir davon aus, dass kleine Fehler keine großen Dinge auslösen. Wenn ich jetzt Spaghetti koche und ich erwische ein bisschen zu viel Salz, dann wird daraus nicht spontan eine Brokkoli-Cremesuppe. Das passiert einfach nicht. Sondern es wird ein bisschen salzigere Spaghetti, aber immer noch Spaghetti. Und die Physik sagt aber, das ist nicht notwendigerweise immer so. Manchmal genügt eine winzig kleine Abweichung, um das Endergebnis vollkommen umzuwerfen. Und ein sehr gutes Beispiel für so etwas ist unser Wetter. Sie wissen, es gibt einen Wetterbericht, den macht man mit großen Computern. Da gibt es Leute, die sind da sehr gut darin, machen unglaublich komplexe Computersimulationen, wo der Computer halt aus den Daten, die man ihm reinfüttert, ausrechnet, wie das Wetter sich weiterentwickeln wird. Und der Wetterbericht für morgen, der stimmt recht gut. Nur niemand auf dieser Welt kann Ihnen ausrechnen, ob es in zwei Jahren regnen wird. Und auch wenn die Computer noch viel besser werden, ja, auch die besten Computer, die wir in 500 Jahren haben werden, werden das nicht können, weil das Wetter auf ganz fundamentale Weise zufällig ist. Es ist nämlich so, dass beim Wetter eine winzig kleine Abweichung die langfristige Prognose vollkommen über den Haufen werfen kann. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben eine perfekte Beschreibung im Computer von der gesamten Atmosphäre auf dem ganzen Globus, aber eine Sache haben Sie nicht berücksichtigt, nämlich ein kleiner blöder Schmetterling, der irgendwo auf einer Blume sitzt und mit den Flügeln schlägt. Ja? Und dieser Flügelschlag des Schmetterlings bringt ein paar Luftteilchen rund um den Schmetterling durcheinander. Das ist natürlich winzig, dieser Effekt. Ja? Und jetzt können Sie sagen, das ist ja wurscht. Was soll dieser kleine blöde Schmetterling schon ändern? Aber die Chaostheorie sagt, dass selbst diese kleine Änderung, dieser Flügelschlag des Schmetterlings, Ihre Wettervorhersage fürs nächste Jahr vollkommen sinnlos macht. Stellen Sie sich vor, Sie könnten das ganze Universum kopieren. Und dann hätten Sie zwei Universen, die sind vollkommen gleich, nur mit dem einzigen Unterschied, dass im einen Universum der Schmetterling mit dem Flügel schlagt und im anderen Universum beschließt der Schmetterling einfach nichts zu tun und nur blöd herumzusitzen. Jo. Zunächst ist der Unterschied natürlich kaum sichtbar und in den beiden Versionen der Erde in diesen beiden Universen wird sich das Wetter sehr ähnlich entwickeln. Aber wenn Sie eine Weile warten, nach einer gewissen Zeit, wird dieser Unterschied zwischen diesen beiden Welten so groß sein, dass was vollkommen anderes rauskommt. Und in einem Universum werden Sie vielleicht einen furchtbaren Wirbelsturm erleben und die Kopie von Ihnen im anderen Universum, wo der Schmetterling nicht mit dem Flügel geschlagen hat, ist nur ein gemütliches Mailüfterl. Das sagt die Chaostheorie. Das heißt, wenn wir auch nur so eine Kleinigkeit wie den Flügelschlag eines Schmetterlings nicht berücksichtigen, kommen wir zu einem vollkommen falschen Ergebnis, zu einer vollkommen falschen Vorhersage. Und nachdem wir das Universum niemals vollkommen perfekt beschreiben können, können wir uns die Zukunftsvorhersage gleich abschminken. Es ist physikalisch einfach nicht möglich. Ja. Und die zweite physikalische Theorie, die ich Ihnen noch an den Kopf werfen möchte heute, ist, wie gesagt, meine Lieblingstheorie, die Quantentheorie. Die Quantentheorie hat nämlich den Zufall auf eine ganz neue Weise in die Wissenschaft eingefügt. Und zwar auf eine Weise, die die Leute recht verwirrt hat und die uns bis heute verwirrt. Es ist nämlich so, dass die Quantentheorie sagt, manche Dinge passieren einfach zufällig ohne Grund. Nicht, weil wir nicht schlau genug sind, nicht, weil wir es nicht genau genug gemessen haben, nicht, weil wir nicht ausreichend gut wissen, was passiert, sondern es ist einfach Zufall. Nehmen wir zum Beispiel ein radioaktives Atom. Sie wissen, ein radioaktives Atom, das kann zerfallen. Und man kennt die Halbwertszeit, man kann ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Atom morgen noch da sein wird. Und wenn Sie eine Milliarde Atome haben, dann können Sie sehr genau ausrechnen, wie viel von denen nächsten Samstag noch ganz sein werden. Aber wenn Sie jetzt wissen wollen, wann ein bestimmtes Atom zerfallen wird, dann sagt die Quantenphysik, geht nicht, kann man nicht wissen, ist Zufall. Ja? Nicht, weil wir nicht gescheit genug sind, sondern das Atom selber weiß es nicht, die Natur selber weiß es nicht. Ja? Auch wenn man alles weiß über dieses Atom, was es zu wissen gibt, auch wenn man es absolut perfekt misst, kann man die Zukunft dieses Atoms nicht vorhersagen. Es wird einfach zerfallen, irgendwann, vielleicht morgen, vielleicht in einer Million Jahre, man weiß es einfach nicht. Und diese fundamentale Zufälligkeit, die die Quantenphysik eingeführt hat in die Naturwissenschaft, die wollten am Anfang die Leute nicht so recht glauben. Albert Einstein war einer von den großen Gegnern dieser Idee und hat gesagt, Leute, das kann doch nicht sein, dass man da jetzt so einen fundamentalen Zufall in die Grundgesetze der Physik einbaut. Das ist ja widersinnig. Gott würfelt nicht, hat Einstein gesagt. Aber damit hat er nicht recht. Und sein Kollege Niels Bohr hat geantwortet, der Einstein, befehlen Sie Gott nicht, was er zu tun hat. Und wir wundern uns heute noch immer drüber. Die Quantenphysiker sind noch immer recht beschäftigt, aber mit all dem, was wir heute wissen und mit all den unzähligen Experimenten, die man seither gemacht hat, sehen wir heute tatsächlich, ja, den Quantenzufall, den gibt es und wir können ihn nicht austricksen. Das ist halt so. Also auf einer ganz fundamentalen physikalischen Ebene ist die Zukunft unvorhersehbar. Natürlich gibt es auch viele andere Ebenen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, nicht nur in der Physik, sondern auch in der Evolution zum Beispiel, davon habe ich ja schon erzählt. Was mich in dem Zusammenhang immer wundert, ist, dass die Evolution uns Menschen nicht mit einem Talent ausgestattet hat, mit Zufall und Glück richtig umzugehen. Denn immer wenn es um Statistik geht, immer wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, immer wenn es um Zufall geht, sind wir Menschen eigentlich fetzen deppert. Und das ist angeboren, da können wir uns auch kaum dagegen wehren, aber es fällt immer wieder auf. Ja, zum Beispiel, wir fürchten uns vor den vollkommen falschen Dingen. Ja, viele Leute haben Angst, ins Meer zu gehen, weil sie sich fürchten, dass sie dort vom weißen Hai gefressen werden. Kaum jemand hat Angst, mit der Luftmatratze unterm Arm und den viel zu großen Strandpantoffeln über die Uferpromenade zu gehen, obwohl natürlich die Gefahr, auf der Straße vom Auto überfahren zu werden, viel größer ist als die Wahrscheinlichkeit, im Wasser einem Hai auch nur von Ferne zu begegnen. Oder nach den Terroranschlägen vom 11. September hatten in den USA viele Leute Angst vor dem Flugzeugfliegen. Das ist absolut verständlich. Ich hätte auch ein schlechtes Gefühl gehabt, ins Flugzeug zu steigen, eine Woche nach dem 11. September. Jetzt hat sich ein Statistiker genau angeschaut, was das für Konsequenzen hatte und ist draufgekommen, naja, nach dem 11. September ging die Anzahl der Flugreisen zurück. Was haben die Leute gemacht? Sie sind Auto gefahren stattdessen, also in den USA ist der Straßenverkehr gestiegen, dementsprechend sind auch die Verkehrsunfälle gestiegen und wenn man sich das durchrechnet, dann kommt man drauf, es sind zusätzlich, wegen zusätzlicher Verkehrsunfälle in den USA damals mehr Leute gestorben, als in den beiden Flugzeugen, die ins World Trade Center reinrasten, Leute gesessen sind. Jo. Also, Leute versuchen ihr Risiko zu senken und machen dabei etwas, was ihr Risiko in Wirklichkeit steigert. Das passiert uns ständig. Ja. Und wir Menschen haben einfach ein seltsames Talent, Zusammenhänge zu suchen und Zusammenhänge auch zu finden, auch wenn es diese Zusammenhänge in Wirklichkeit gar nicht gibt. Da möchte ich Ihnen ganz kurz von einem super Experiment erzählen, das ich auch im Buch näher beschreibe. Und zwar hat da ein Forscher, Koichi Ono hieß der, ein Japaner, hat ein Zimmer präpariert. Und in dem Zimmer war eine Anzeigetafel mit einem Punktestand und drei Hebel. Und die Versuchspersonen, die in dieses Zimmer reingeschickt wurden, hatten die Aufgabe, den Punktestand möglichst zu erhöhen. Aber man hat ihnen nicht gesagt, wie. Jetzt haben die halt ausprobiert, an den Hebeln zu ziehen. Und ab und zu haben sie einen Punkt bekommen. Und jeder von diesen Versuchspersonen hatte dann eine super Theorie, wie man Punkte bekommen kann. Vielleicht muss man den einen Hebel dreimal kurz ziehen und dann länger gedrückt halten. Oder man muss alle Hebel in einer bestimmten Reihenfolge ziehen. Oder einer von den Versuchspersonen hat gemeint, na, man muss überhaupt die Hebel nicht ziehen, sondern man muss nur die Hebel berühren. Und dann muss man auf den Tisch klettern und muss die Tafel mit dem Punktestand berühren. Und da kamen auch Punkte dazu. Und die Person ist dort auf den Tisch gehüpft, wieder runtergehüpft. Und immer wieder kamen Punkte dazu, bis die Person vollkommen erschöpft war. In Wirklichkeit hatte nichts, was die Leute in diesem Zimmer taten, auch nur irgendwas mit dem Punktestand zu tun. Der Punktestand wurde automatisch erhöht nach einem vorgegebenen zufälligen Muster und die Leute haben einfach irgendwas gemacht. Aber weil man eben etwas tut und dann passiert etwas, sind wir Menschen so programmiert, dass wir automatisch eine Verbindung konstruieren und jeder von diesen Leuten war fest davon überzeugt, er hat kapiert, wie das Spiel funktioniert, er hat kapiert, was die Regeln sind, er hat es geschafft, dieses System vorhersagbar zu machen. Na, hat er nicht geschafft, aber wir Menschen sind halt so gebaut, dass wir das glauben. Und dieser Glaube führt auch dazu, dass wir ein ganz seltsames Verhältnis zum Erfolg haben. Wir glauben, wenn wir erfolgreich sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wir glauben, wenn andere Leute erfolgreich sind, dann haben die alles richtig gemacht. Und fast wie Jünger läuft man diesen Erfolgsmenschen dann hinterher und sagt, sag mir dein Erfolgsgeheimnis. Ja? Und dann gibt es manche Erfolgsmenschen, die schreiben dann Bücher drüber und schreiben Erfolgsratgeber oder geben dann Seminare in teuren Seminarhotels, wo man dann hingehen kann und sich das Geheimnis des Erfolges holen kann. Und meistens sind diese angeblichen Erfolgsgeheimnisse dann wahnsinnig banal. Ja? Denke positiv, glaube an dich. Ja? Und die Leute, die das anhören, die sind begeistert und dann sitzen da 20 Vizeabteilungsleiter, die wissen wollen, warum sie nicht befördert werden und schreiben dann alle auf schön sauber kariertes Papier, wie artige Schulkinder schreiben sie dann auf, anders sein als die anderen, den eigenen Weg wagen. Ja, ja, das ist eh schön, es bringt halt nichts, ne? Weil all diese Lebenstipps, die man da oft lesen kann, ja, die können natürlich zufällig zum Erfolg führen, aber sie können auch zufällig daneben gehen, ne? Weil man einfach akzeptieren muss, dass bei allem, was wir im Leben tun, der Zufall seine Hand im Spiel hat und eine riesengroße Rolle spielt. Und ich glaube, und das ist jetzt mein Schlusswort, und ich glaube, wenn wir uns diese Sache bewusst machen, wenn wir uns klar machen, dass der Zufall in allem, was wir tun, eine riesengroße Rolle spielt, ein riesengroßes Gewicht hat, dann kann uns das tatsächlich glücklicher machen. Wenn wir Erfolg haben, wenn die Dinge gut laufen, dann hilft uns das vielleicht dabei, ein bisschen am Boden zu bleiben und uns nicht gleich für Superman zu halten. Und wenn die Dinge schlecht laufen und wir keinen Erfolg haben, dann müssen wir den Fehler nicht unbedingt immer bei uns selbst suchen. Wir können auch einfach sagen, ja mei, ich hätte es probiert, aber der Zufall war halt einfach nicht auf meiner Seite. Vielleicht war es einfach nur ein kleiner blöder Schmetterling, der mit dem falschen Flügel geschlagen hat und ich kann gar nichts dafür.
Danke, Florian Eigner. Bevor wir in die Diskussion gehen, noch zwei kurze Hinweise für unsere deutschen Zuschauer auf DorfTV, möchte ich noch Fetzendeppert übersetzen. Das heißt also Lappen doof oder dumm wie ein Tuch.
Ja? Sehr schön übersetzt, danke.
Und zweitens bitte ich um Handzeichen, wer eine Diskussion eintreten möchte, da haben wir schon jemanden, nicht überraschend, und der bezaubernde Assistent, Norbert Travöger, danke, wird das Mikrofon reichen. Also geben Sie uns ein Zeichen mit der Hand, gell, bitte. Und die Frage, wie immer, kurz zu formulieren, bitte.
Ich heiße Brettl, aber mit harten P geschrieben, weil die Ski damals, wie ich das vorhin damit gelernt habe, vor 60 Jahren ungefähr, noch aus Hartholz gewesen sind und Sicherheitsbindungen hat es auch keine gegeben. Also habe ich mir zufälligerweise mit 13 das rechte Schienbein abgedreht und mit 14 das linke. Es ist aber trotzdem nicht der schlechteste Skifahrer aus mir geworden. Nur kann ich meiner Halbschwester, die 13 Jahre jünger ist, nicht das Wasser reichen. Allerdings habe ich die besseren Knie als sie, weil die halten jetzt schon
77 Jahre. Und führen Sie uns bitte zum physikalischen Kern Ihrer Frage.
Meine Halbschwester sind schon beide Knie durch Titaniumgelenke ersetzt worden. Und zur Begabung möchte ich fragen,
bitte Ihre Frage, ja.
Kann der Zufall vererbt werden? Kann er gepachtet werden? Kann okay. Man auf diese Art und Weise sozusagen mit Glück dem Zufall eines Unglückes entkommen?
Alles klar, danke sehr.
Bitte. Ich würde sagen, die klare Antwort ist nein. Aber es schaut oft so aus. Ja? Man kann den Zufall nicht austricksen. Das geht leider nicht. Insofern kann man auch weder weitergeben, noch kann man Glück oder Pech für andere auf sich nehmen, noch kann man den Zufall vererben. Aber auch da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, wir Menschen sind wahnsinnig gut im Geschichten erzählen und wenn man genau hinschaut, dann lassen sich sicher Familien finden, wo vielleicht Generationen an dieser Familie besonders viel Glück oder besonders viel Pech hatten. Wenn man es genauer untersuchen würde, würde man schon drauf kommen, das stimmt eh nicht. Aber wir Menschen sind perfekte Mustererkennungsmaschinen. Na, perfekt ist das falsche Wort, weil wir sind mehr als perfekt. Wir erkennen auch Muster, wo gar keine sind. Und deswegen hat es für uns als Menschen sicher auch oft den Anschein, als könnte man Zufall, Glück oder Pech weitergeben, weitervererben. Aber physikalisch kann das natürlich nicht sein.
Okay, bitte.
Ja, das Wort Zufall stimmt mich fast ein bisschen lethargisch. Denn fast ein bisschen depressiv, denn wir brauchen eigentlich nichts tun, wenn ich Ihren Worten verfolge. Der Zufall wird es richten. Also so scheint das Leben nicht zu laufen. Da widerspreche ich Ihren Theorien des Zufalles, denn der Zufall ist natürlich ein Wegbegleiter des Erfolges oder der Leiter, die wir gehen wollen und sollen, aber nicht das unabänderliche Schicksal, dass wir erleiden müssen, denn sonst bleibe ich den ganzen Tag im Bett und warte auf den Zufall, dass ich was zu essen bekomme.
Sie haben hundertprozentig recht. Das haben Sie auch sehr schön gesagt jetzt. Ja, natürlich ist der Zufall jetzt, darf der Zufall nicht zur Ausrede verkommen. Das ist vollkommen klar. Und der Zufall ist auch kein Schicksal, das uns irgendwie vorherbestimmt. Ist absolut nicht. Und Sie haben vollkommen recht, wer sich zu Hause ins Bett legt und sagt, oh, Erfolg ist eh nur Zufall, ich warte, bis der Zufall bei mir an die Tür klingelt, der wird keinen Erfolg haben. Das ist ganz klar. Der Punkt ist, welche Erfolgschancen wir haben. Das können wir massiv beeinflussen. Und natürlich solche Dinge wie Fleiß oder Intelligenz oder Bildung oder Durchsetzungsvermögen oder Frustrationstoleranz, das sind Dinge, die unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten drastisch ändern. Und deswegen ist es auch klug und wichtig, an sich zu arbeiten und das Beste aus sich und seinem Leben zu machen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur, das ist halt so, wie wenn ich mit einem Roulette-Rad, an einem Roulette-Rad drehe, wo ich einmal die Zahl 7 habe oder ein anderes Roulette-Rad habe, wo die Zahl 7 12-mal vorkommt. Wenn ich auf die Zahl 7 setze, habe ich sehr unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten bei diesen beiden Roulette-Rädern und ich kann an meiner Wahrscheinlichkeit kann ich arbeiten. Aber wo die Kugel dann tatsächlich hinfällt auf diesem Roulette-Rad, das kann ich dann auch nicht beeinflussen. Und auch jemand, der sehr gute Voraussetzungen hat, der gescheit ist und hart gearbeitet hat, wird halt manchmal nicht zum Superstar und umgekehrt gibt es manchmal Leute, die vielleicht nicht die klügsten sind und auch nicht die besten Entscheidungen im Leben getroffen haben und uns trotzdem von Titelseiten von irgendwelchen Hochglanzmagazinen als Superstars entgegenlachen. Also was dann tatsächlich passiert, ist Zufall. An unseren Chancen können und sollen wir arbeiten.
Danke, bitte sehr. Ja, vielleicht ein Kommentar noch zu dem Einspruch, der mir da einfällt. Chance prefers a prepared mind. Also der Zufall begünstigt den, der sich darauf vorbereitet hat, dass er ergreifen kann, wenn es ist. Das wäre vielleicht noch eines, was ich gelesen habe dazu und was mir sehr gut gefallen hat. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, war diese interessante Ambivalenz. Sie haben ja das Beispiel erwähnt, das ist eigentlich schon sehr gutes erläutert mit der Radioaktivität. Auf der einen Seite kann man es über das einzelne Atom überhaupt nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich, kann man sagen, deterministisch fürs Ensemble. Also richtig. Es ist die Halbwertszeit für jede Uranmenge, die irgendwo ist, ist gleich, nicht? Mhm. Und dieser Zusammenhang, der natürlich über Statistik jetzt beschreibbar ist, aber wird der eigentlich derzeit in der theoretischen Physik wirklich verstanden? Dieser Spagat zwischen auf der einen Seite das Einzelne weiß überhaupt nicht was, aber das Ensemble macht es dann genau deterministisch.
Das ist schon verstanden. Das ist jetzt nicht einmal Physik eigentlich, sondern das ist einfach grundlegende Statistik. Also das ist ja immer so in der Statistik, dass über große Zahlen man halt dann zur Vorhersagbarkeit kommt. Das ist genauso wie bei den Lottozahlen, welche nächsten Sonntag gezogen werden, kann ich nicht sagen, aber ich kann abschätzen, wie viele durch drei teilbare Zahlen in den nächsten 400 Lottoziehungen gezogen werden. Das kann ich ziemlich gut voraussagen. Mhm. Also das ist jetzt auch keine Eigenheit der Quantenphysik oder so, sondern es ist immer so, wenn man Zufallsexperimente sehr oft wiederholt, dann kann man voraussagen, was so im statistischen Mittel passiert. Das einzelne Ereignis bleibt unvorhersehbar.
Es ist so wie mit Schrödingers Katze, oder? Bei der einen wissen wir nicht, ob sie lebt oder tot ist, und bei 100 Katzen wissen wir zumindest eine davon, können wir streicheln.
Genau.
Physik ist ganz einfach. Total. Also, wollten Sie noch was nachfragen?
Nein, danke.
Gehen wir zur nächsten Frage, bitte sehr.
Ich habe eine Frage, die thematisch ganz ähnlich ist. Und zwar, gibt es abgesehen von der Verschränkung und dem damit einhergehenden EPR-Paradox bzw. Bell'sche Ungleichung Argument, warum der Zufall in der Quantenmechanik wirklich fundamental ist? Also wenn ich jetzt wirklich Lokalität aufgibt, kann ich sicher sein, dass es keine zumindest nicht lokalen Variablen mehr gibt?
Über diese Frage könnten wir jetzt mehrere Monate lang reden. Trotzdem danke dafür.
Wir haben ein bisschen Glück.
Letztgültig kann ich sie nicht beantworten. Sie haben die entscheidenden Stichwörter schon genau gebracht: EPR-Paradoxon und Bell'sche Ungleichung. Vielleicht können wir nachher noch plaudern. Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären. Worauf der Kern dieser Frage ist, wenn die Quantenphysik sagt, die Dinge passieren rein zufällig, kann es dann nicht sein, dass es trotzdem irgendwie eine Instanz gibt, die da tief drinnen sitzt in den Teilchen und doch vorgibt, was zu passieren hat, auch wenn wir das halt nicht erkennen können. Ja? Also kann es sein, dass das, was uns zufällig erscheint in der Quantenphysik, zum Beispiel der Zerfall eines Atoms, dass das doch nicht zufällig ist, sondern dass es in diesem Atom schon irgendwie eingespeichert ist. Ja? Und darüber haben sich Physiker natürlich sehr intensiv Gedanken gemacht. Man spricht dann von sogenannten verborgenen Variablen. Das wären also Variablen, die festlegen, was zu passieren hat, aber wir haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen keinen Zugriff auf sie. Und da gibt es ein paar sehr, sehr kluge Experimente, die man gemacht hat. Bell'sche Ungleichung haben Sie angesprochen, wo man überlegt hat, wie kann man ein Experiment so konstruieren, dass man rausfinden kann, ob es solche verborgenen Variablen gibt. Bin das ich? Auch wenn man nicht weiß, welche das sind. Und bei diesen Experimenten ist eben rausgekommen, dass es solche verborgenen Variablen nicht gibt. Also nach allem, was wir heute wissen über die Quantentheorie, ist dieser Zufall tatsächlich fundamental. Ich will aber nicht für alle Zeiten ausschließen, dass es irgendwie exotische Reinterpretationen der Quantenphysik geben kann, wo die Sache dann nicht mehr ganz so einfach ist. Aber es gibt tatsächlich, macht auch der Professor Zeilinger in Wien, spielt gern mit solchen Dingen, der probiert gern Experimente aus, die eben mit so alternativen Formulierungen der Quantenphysik spielen. Und bisher ist man immer zum Ergebnis gekommen, dass diese klassische Kopenhagener Deutung, also die Sichtweise der Quantenphysik, die tatsächlich mit Zufall operiert, die richtige ist. Es gibt kein Argument dagegen bisher.
Danke. Noch Fragen dazu? Die nächste bitte. Da vorne haben wir eine Frage und da hinten auch bitte.
Ja, genau an diese Frage anschließend, abklärend noch. Die Chaostheorie behauptet, dass es empirisch nicht möglich ist, aber fundamental gesehen ist die Chaostheorie keine Aussage darüber, dass es Zufall geben muss. In der Quantenphysik wissen wir auch, dass eher empirisch, aber es gibt kein fundamentales Theorem, so wie das Gödel'sche Unvollkommenheitstheorem, das beweist, dass aus der Theorie heraus die Kausalität hier endet.
Was Sie sagen, ist richtig. Bei der Quantentheorie würde ich nicht ganz so vorsichtig formulieren. Also ich finde schon, dass man der Quantentheorie attestieren kann, den Zufall auf ganz fundamentale Weise einzuführen. Ja? Also als ich jetzt gesagt habe, vielleicht kann man eines Tages vielleicht eine Reinterpretation von, das ist sehr hypothetisch. Also dass der Zufall wirklich fundamental eingebaut ist in die Quantentheorie, ich glaube, das wird sich so nicht über den Haufen werfen lassen. Da bin ich sehr überzeugt davon, dass diese Sichtweise so bleibt. Was die Chaostheorie betrifft, haben Sie recht. Die Chaostheorie sagt ja nur, dass winzig kleinste Abweichungen die Vorhersagekraft zerstören. Jetzt sagen Sie, naja, aber wenn es keine winzig kleinsten Abweichungen gibt, sondern wenn man etwas perfekt kennt, dann muss es doch vorhersagbar sein. Das stimmt, nur müsste man dann wirklich alles im Universum perfekt kennen. Ja? Weil wenn irgendwo auf dem Mars ein Steinhaufen ist und da fällt ein Steinerl runter, dann hat es schon, allein schon durch die Gravitation, die sich dann minimalst ändert, einen Einfluss auf mich und auf die Lottozahlen vom nächsten Sonntag. Das kann man ausrechnen. Ja? Das heißt, um wirklich perfekte Vorhersagen zu liefern, müsste ich auch diese Steinerl am Mars und auf allen weiter entfernten Planeten und überhaupt im ganzen Universum perfekt kennen. Und das ist natürlich logisch vollkommen unmöglich.
Sie meinen, Quantität schlägt in Qualität um in dem Fall?
Ja.
Heißt das dann, dass die ganzen Horoskope nicht gelten, oder
was? Nein, Horoskope stimmen natürlich schon, wie wir alle wissen. Ne?
Bitte, wo haben wir die nächste Frage? Da hinten waren zwei. Geh bitte, das Mikro zu retournieren. Danke. Da hinten waren noch zwei Fragen. Ja, dauert so ein bisschen der Transfer. Wir arbeiten am Beamen, also so ja. Zeilinger nicht.
Also, wir, die wir hier herin sitzen, beweisen ja, dass der Zufall von der Intelligenz des Menschen längst besiegt wurde.
Ist das so? Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar erläutere ich Ihnen, wie das geht. Weil man muss nur das gute Sprichwort nehmen, das Glück ist ein Vogel und das ist zwar schnell wieder weg, aber man muss halt zugreifen, weil es da ist. Das heißt, wenn ich da die Landstraße raufgehe, sehe ich ein wunderhübsches Mädchen und wenn ich achtlos vorbeigehe, ist das Glück auch vorbei. Wenn ich aber zupacke und aktiv werde, dann wird's
ich werde
was.
Das jetzt nicht im Sinne einer sexuellen
so, Handlung ich wollte jetzt
kommen wir wirklich in der Gasse, wo man jetzt nicht hinwollen.
Aber, ne? Jetzt, also. Aber jetzt zum Universum und zu hochkomplexen Rechenmaschinen,
ja,
die Unglaubliches leisten. Schauen Sie, wir Menschen haben ja bewiesen, dass wir den Zufall besiegen, weil die Abläufe in diesen Maschinen, die funktionieren perfekt. Manchmal mag vielleicht mal irgend so ein komisches Ding ausfallen, aber im Grunde genommen funktionieren sie. Und wie haben wir sie geschaffen? Indem wir im richtigen Moment die richtigen Atome zusammengefügt haben, Kunststoffe, die isolieren und Leitermetalle zusammengefügt haben. Sehen Sie, so einfach kann Leben sein. Man muss einfach zupacken, wenn der Zufall vorbeikommt.
Gut, danke sehr.
Und dann kriegt man eine wunderschöne Welt und wunderschöne Menschen und sehr viele intelligente Hirne. Und die sind nicht chaotisch. Schauen Sie da rein, das sind lauter wohlstrukturierte,
ja, ja,
organisierte,
ja,
also Hirne.
Bei mir.
Keine Spur von Chaos.
So. Ui, ui.
So. Jetzt kommen wir mehr in die Philosophie.
Der ersten Hälfte stimme ich zu. Ja, also, dass man das, sein Glück auch ergreifen muss, das haben wir schon diskutiert. Am Schluss muss ich widersprechen. Also, ich glaube, in unseren Hirnen ist ziemlich viel Chaos, also in meinem zumindest. Und ich glaube, das Leben wäre auch ziemlich öd, wenn es nicht so wäre. Ne? Also, und das, unser Hirn, ist ein unglaublich komplexes System, ne? Ein Netz von Nervenzellen, wo wir bis heute nicht ganz verstanden haben, wie die jetzt wirklich im Detail miteinander reden. Und da sind auch Prozesse möglich, die mit Chaostheorie zu tun haben und unvorhersagbar sind. Und zum Beispiel, richtig, genau.
Wir wissen es nicht, aber bitte, die nächste
Frage. Ich hätte eine persönliche Frage. Wie hält es ein Mensch, der sich so lange mit dem Zufall beschäftigt, mit der Religion? Oder anders gefragt, wo sind die Schnittstellen für Sie zwischen Physik und Metaphysik und den anderen Dingen?
In einem Wort, entspannt. Das ist eine interessante Frage, weil Zufall natürlich dann eine ähnliche Funktion einnehmen kann, auch wie Religion. Ja, also Religion hat viele Funktionen, aber eine davon ist irgendwie, jemanden zu haben, der irgendwie vorgibt, was passieren wird. Ja? Also so eine Art Auslagerung von Entscheidung oder Erklärung dessen, warum manche Dinge passieren, wo ich jetzt nicht verstehe, warum sie passieren. Und das kann ich Gott nennen, ich kann aber auch sagen, es ist halt Zufall. Und in gewissen Situationen hat das vielleicht eine ähnliche Funktion. Ist auch interessant, der Begriff Schicksal ist ja in gewissem Sinn das Gegenteil von Zufall. Weil Schicksal heißt eben, es ist alles vorherbestimmt und Zufall heißt, es ist nichts vorherbestimmt. Trotzdem kann man in gewissen Situationen die beiden Dinge durchaus zusammenbringen oder vergleichen. In der griechischen Tragödie zum Beispiel spielt das Schicksal eine ganz zentrale Rolle. Und die Leute, die da in den griechischen Tragödien Sachen machen, die sind nicht selber unbedingt schuld an dem, was passiert, sondern entweder haben sie irgendwelche Götter vorherbestimmt oder ist es halt einfach Schicksal. Na, König Ödipus ist vorhergesagt, dass er seinen Vater umbringen wird und seine Mutter heiraten wird. Und da fährt er Zug drüber in der griechischen Tragödie. Da kann nichts dagegen machen. Und genau dadurch, dass er versucht, sich dagegen zu wehren, passiert es dann. Die Idee, die dahinter liegt eben in der griechischen Antike ist, wir sind nicht verantwortlich für alles, was passiert. Manchmal passieren auch guten Menschen schlimme Dinge. Das ist so eine Moral, die man aus der Geschichte von König Ödipus ziehen kann. Und auch wenn Zufall jetzt das genaue Gegenteil von Schicksal ist, hat der Zufall vielleicht für mich zumindest eine ähnliche Funktion, dass man sagt, naja, es gibt Dinge, die sind außerhalb unseres Einflussbereichs, die passieren uns halt und wir müssen schauen, dass wir das Beste draus machen, aber wir müssen uns vor der Illusion lösen, dass wir das Leben hundertprozentig in der Hand haben.
Bitte.
Wenn man sich überlegt, dass subatomare Kräfte Atome und Moleküle in einer Art und Weise zusammenwürfeln können, dass ausgerechnet ich in die Welt gesetzt werde, dann erachte ich das als einen ziemlich saublöden Zufall. Denn wenn jemand den Anstand gehabt hätte, mich zu fragen, ob ich überhaupt will, dann wäre ich dankbar gewesen. Aber es ist leider nicht so passiert. Deswegen möchte ich eine Beschwerde einreichen gegen den Zufall bei Ihnen als Experte.
Jo, nur Florian, eigener Abgesandter des Salzamtes.
Ja, nur bevor Sie da waren, hat man Sie heute auch noch nicht fragen können, weil nichts von Ihnen da war, was man heute fragen können. Ne? Das ist so diese alte blöde Geschichte. Außerdem ist es, glaube ich, gar nicht so sinnvoll, über uns wirklich als ein zusammengewürfeltes Sammelsurium von Teilchen nachzudenken. Weil es stimmt schon, ich meine, dann ist es abartig unwahrscheinlich, dass so etwas wie wir entstehen kann. Na, wenn man sich überlegt, auf wie viele verschiedene Arten die Teilchen, aus denen wir bestehen, zusammengewürfelt sein könnten und dann genau in dieser Konfiguration, dass ich da rauskomme, haben sich diese Atome, aus denen ich bestehe, getroffen. Das ist abartig unwahrscheinlich. Aber besser kann man den Menschen halt über die Evolution verstehen, und die Evolution ist halt etwas, was nicht zufällig ist, sondern sogar zwangsläufig passiert, wenn die Umgebung richtig passt. Und ich glaube, das ist in dem Fall der bessere Weg zum Verständnis dessen, dass wir da sind.
Außerdem möchte ich anfügen, man sollte jetzt auf die Teilchen herabsehen, nicht? Weil einige von uns rein statistisch hätten Jesus gehören können oder Vincent van Gogh oder was auch immer.
Es ist sicher so, dass in uns irgendwo ein Atom drin ist, das auch in Jesus drin war irgendwann.
Rein rechnerisch, ne?
Das ist statistisch kaum zu leugnen.
Ja, es sind nicht viel, aber gehen Sie mit Ihren Teilchen höflich um. So, bitte sehr.
Naja, während Ihrer vorigen Antwort das Wort passieren und passiert halt sehr oft vorgekommen ist mir eingefallen, wie ich Peter Dürr gelesen habe, der ein Wort verwendet, das heißt die Passierchen. Also er nennt die Quantenteilchen Passierchen. Wenn man ihre Eigenschaft, so wie Sie sie beschrieben haben, betrachtet, dass sie ihren Spin erst bekannt geben, wenn sie beobachtet werden, dann frage ich mich, wie funktioniert dieses angestrebte System der Nachrichtenübermittlung? Erst diese Woche wurde das chinesische Experiment, das jetzt über einige tausend Kilometer geht, wie kann man so etwas Präzises wie eine Nachrichtenübermittlung Teilchen anvertrauen, die man Passierchen nennt?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass die Quantenphysik eben sagt, dass Teilchen in einer Überlagerung verschiedener Zustände sein können. Das ist auch was für uns vollkommen absurd wirkt. Ja, wir sind gewohnt, dass Dinge eindeutige Eigenschaften haben. Das Glas steht auf der Seite von dem und nicht rechts von dem. Und da können wir uns alle drüber einigen. Und wenn jetzt ein Tennisball von einem Tennisprofi auf die andere Seite des Tennisplatzes geschlagen wird und er dreht sich dabei, dann kann man genau messen, in welche Richtung sich dieser Ball dreht. Und das ist eine objektive Tatsache. Ja. Und in der Quantenphysik ist es eben plötzlich nicht mehr so. Da können Teilchen auch bestimmte Zustände einnehmen, aber auch eine bestimmte Kombination von Zuständen. Das heißt, wenn ein Elektron hier sein kann und es kann auch hier sein, dann kann es auch gleichzeitig hier und dort sein. Das macht für uns keinen Sinn. Versuchen Sie gar nicht, sich das vorzustellen. Es wird Ihnen nicht gelingen. Es ist aber so. Ja? Und ein Molekül kann gleichzeitig ganz und zerbrochen sein. Und ein Atom kann sich gleichzeitig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das sind lauter Sachen, die können die Dinge aus unserer Alltagswelt nicht. Aber Quantenteilchen können das eben schon. Das muss man irgendwann einmal so akzeptieren. Und die Teilchen, die Sie ansprechen, mit denen jetzt der Quantenkommunikation gemacht wird, die tun genau das. Da nimmt man Lichtteilchen, Photonen, und die haben eben eine Eigenschaft, die man Spin nennt. Man kann sich das so vorstellen, dass wie eine Lichtwelle, die kann in rauf und nieder schwingen oder links und rechts schwingen. Ja? Und je nachdem ist der Spin unterschiedlich. Und ich kann aber ein Lichtteilchen eben auch in einen Zustand bringen, wo diese beiden Spin-Eigenschaften gleichzeitig angenommen werden. Und jetzt ist der Schmäh an der Sache. Diese Überlagerung von verschiedenen Zuständen, das Einnehmen von verschiedenen Zuständen gleichzeitig, das geht nur, solange man dieses Teilchen nicht genau misst. Weil sobald ich hinschaue, sobald ich ein Experiment mache, solange ich das Teilchen frage, na, was bist du jetzt wirklich? Dann muss es sich entscheiden für eine der beiden Varianten. Dann legt sich der Natur fest für entweder diesen Spin oder diesen Spin. Für entweder Elektron ist hier oder Elektron ist dort. Ja? Und das nützt man jetzt aus bei genau dieser Technik. Da nimmt man zwei Teilchen, die beide in so einem Überlagerungszustand sind. Und der Schmäh bei diesen Teilchen ist, sie hängen zusammen. Und wenn ich jetzt das eine Teilchen zwinge, sich festzulegen auf einen Zustand, wird damit auch das andere gezwungen, sich auf einen Zustand festzulegen. Und zwar im selben Augenblick.
Einstein hat das bezeichnet
als spukhafte Fernwirkung.
Genau.
Ja, das ist auch eine Sache. Einstein hat dieses Gedankenexperiment überhaupt erst aufs Tapet gebracht. Das war Einsteins Idee. Kurioserweise eigentlich, um zu sagen, Leute, schaut, was da für Blödsinn rauskommt bei der Quantenphysik. Ja, das kann ja nicht sein. Die Quantenphysik muss falsch sein. Ja, und heute macht man es und sieht, es funktioniert tatsächlich. Das ist schon
bemerkenswert. Das war, wie ich gesagt habe, ein Experiment von der Gruppe nach Zeilinger in Zusammenarbeit mit den Chinesen,
genau,
die diese Teilchen eben via Satellit zum ersten Mal abgestrahlt haben und damit also diese Distanzen überbrückt haben.
Aber der Punkt ist eben, was rauskommt bei dieser Messung, wenn man sie dann macht, das ist dann reiner Zufall. Ja, also man weiß, die Messung zwingt das Teilchen jetzt, sich zu entscheiden für den einen oder für den anderen Zustand, aber welcher das sein wird, das ist purer Zufall.
Okay, Augenblick bitte. Wir warten aufs Mikrofon bitte.
Sie sind dran. Ja, für mich ist das philosophisch noch nicht endgültig geklärt. Ich denke, man sollte vielleicht das noch genauer formulieren. Der Kollege vorher und Sie haben auch gesagt, das Teilchen gibt bekannt, beziehungsweise das Teilchen muss sich entscheiden. Aber ist es nicht so, dass das Teilchen vorher in einer undefinierten Potentialität ist und erst durch die Beobachtung wir die Welt, die wir beobachten, in einer gewissen determinierten Form erst schaffen, weil vorher war nicht die Information irgendwo vorhanden und sie wurde dann durch uns entdeckt, sondern eigentlich durch die Beobachtung wird die Welt determiniert. Das ist auch die Erklärung, warum an zwei Orten, die mit Lichtgeschwindigkeit weit auseinander liegen, trotzdem in einer Informationsgleichheit die Zustände sich determinieren. Weil wir das Universum in dem Moment, wo wir es determinieren, auch erschaffen. Das ist philosophisch eigentlich ungeklärt.
Ich glaube, das ist gut verstanden. Also alles, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt. Das sehe ich auch so. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil wenn man so drüber nachdenkt, dann gerät man leicht in eine Gedankenfalle. Und das ist die Bewusstseinsfalle. Was man dann oft liest in populärwissenschaftlichen Büchern, ist dann die Schlussfolgerung, na gut, wenn wir durch eine Messung das Teilchen erst zwingen, einen der möglichen Zustände anzunehmen, dann ist es doch vielleicht so, dass das menschliche Bewusstsein da eine Rolle spielt und eingreift in die Physik. Und das finden manche Leute dann schön mystisch und kuschelig und sagen, ja, der Geist ist stärker als die Physik. Ist aber ein Blödsinn, weil das menschliche Bewusstsein da überhaupt keine Rolle spielt. Ob jetzt ein Mensch das beobachtet oder ein alkoholisiertes Eichhörnchen oder ein Roboter, das ist vollkommen gleichgültig. Es geht nur darum, dass die Messung passiert. Und insofern würde ich davor warnen, das philosophisch zu überfrachten. Aber das ist Geschmackssache.
Okay, bitte sehr.
Hier. Ja. Sind Zufall und Wahrscheinlichkeit ein und dasselbe oder sind das zwei grundlegend verschiedene Dinge?
Ich will nicht sagen, dass es dasselbe ist, aber es hat natürlich sehr eng miteinander zu tun. Ich würde sagen, Wahrscheinlichkeit ist eine mathematische Größe, die wir verwenden, um den Zufall zu beschreiben.
Okay. Machen wir den Kollegen noch bitte. Dann hier. Bitte sehr.
Also es ist eigentlich eine ähnliche Frage.
vielleicht ein bisschen massentauglicher, die der Determinismus bzw. der Laplace'sche Dämon ist ja eigentlich auch ein Feind vom freien Willen, zumindest im metaphysischen Sinn. Also das verunmöglicht den vollkommen. Sehen Sie eine Möglichkeit für einen metaphysischen freien Willen mit der fundamentalen Zufälligkeit der Quantenmechanik?
Das ist eine sehr gute Frage, über die schreibe ich auch ein halbes Kapitel in meinem Buch. Ich glaube, letztlich verknüpfen wir da Dinge, die nicht verknüpft werden sollten. Ich bin kein großer Freund, die Quantentheorie heranzuziehen, wenn es darum geht, den freien Willen zu verteidigen, weil uns da die Quantentheorie eigentlich auch nicht weiterhilft. Ich finde, dass der freie Wille eine unleugbare Tatsache ist. Wir alle spüren ihn ununterbrochen und ich finde, das genügt auch. Es ist eine Welt ohne freien Willen für uns gar nicht vorstellbar, weil er eigentlich das Intensivste ist, was wir überhaupt erleben können. Ja? Und so betrachtet ist es mir dann relativ egal, wie man ihn aus der fundamentalen Physik heraus begründen kann oder ob man ihn aus der fundamentalen Physik heraus begründen kann, weil das eine ganz andere Ebene ist, auf die wir hier operieren. Ja? Es gibt verschiedene Wissenschaften, es gibt die Physik, die Chemie, die Biologie, die Psychologie, die Sozialwissenschaften. Und wenn wir jetzt Physik und freien Willen miteinander verheiraten wollen, dann versuchen wir zwei Dinge unter einen Hut zu bringen, die sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Also die einfachsten Quantenteilchen und den freien Willen, der eine Eigenschaft von unserem Hirn ist, das ein hochkomplexes, großes System ist. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns nicht wundern, wenn es schwierig ist, diese beiden so weit voneinander entfernten Dinge unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, deswegen sollte man gar nicht versuchen, den freien Willen physikalisch zu begründen.
Ich sehe aber schon, dass in der Pseudowissenschaft oder in diesen halblustigen Magazinen die Quantenphysik für vieles hergenommen wird.
Ja, die arme Quantenphysik.
Rechtsdrehendes Joghurt oder ja. Homöopathiewirkung.
Das stimmt, das ist auch eines der großen Probleme der Quantenphysik, dass man sie halt verkaufen kann für alles. Ne? Weil keiner weiß so genau, was jetzt wirklich ist, oder die meisten Leute wissen nicht so genau, was es wirklich ist, obwohl ich erstaunt bin, auf wie viel Quantenphysikwissen ich hier stoße in diesem Raum. Das ist ja ganz gewaltig.
Wenig überraschend hier. Wer den Kepler-Salon länger besucht, weiß das.
Ja, na gut. Aber Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel das, was als Quantenheilung verkauft wird heute, ne? Das ist eigentlich banal. Da machen die Leute Sachen, die haben ja mit Quanten überhaupt nichts zu tun. Es ist ja nicht einmal so, dass sich die dann originelle Sachen ausdenken, sondern normalerweise ist es dann einfach Handauflegen. Ne? Und Handauflegen, das macht man seit Jahrhunderten und man hat es halt früher Handauflegen genannt und heute nennt man es, weil es moderner ist, Quantenheilung, es ist aber vollkommen dasselbe. Und da wird man natürlich der Quantentheorie nicht gerecht und deswegen ist es gescheit einmal los davon. Die Finger.
Bitte. Darf ich zum Verständnis noch die eine Frage erweitern, die von jemand anderem da gestellt worden ist, mit der spukhaften Fernwirkung und der Tatsache, dass also da praktisch gleichzeitig etwas auftritt, was über Lichtgeschwindigkeit erfordern würde, wenn man einen Informationsaustausch annehmen würde. Wie ist da jetzt eigentlich der Zugang, dass es einfach keinen Informationsaustausch braucht oder dass die Lichtgeschwindigkeit doch nicht die höchste Geschwindigkeit ist? Oder?
Nein, es wird da keine Information ausgetauscht. Okay. Der Schmäh ist, nochmal, wir haben zwei Teilchen, die sind weit voneinander entfernt. Ja. Die befinden sich beide in einer Überlagerung von zwei verschiedenen Zuständen. Ja? Also sie haben keinen eindeutigen Zustand, weder das eine noch das andere Teilchen, sondern sie sind in einer Überlagerung. Gut, jetzt messe ich bei diesem Teilchen hier, ja, welchen Zustand es hat. Es kommt ein zufälliges Ergebnis. Ich kann es nicht steuern, welches Ergebnis da rauskommt. Irgendwas kommt raus. Im selben Augenblick wird auch festgelegt, was beim anderen Teilchen der Fall ist. Ja. Das sieht jetzt so aus, als hätten die Teilchen miteinander reden müssen. Ja? Ist aber nicht so. Ja? Die Teilchen bilden ein Quantenobjekt, das einfach die Eigenschaft hat, an zwei verschiedenen Orten zu sein. Und der Schmäh ist, ich weiß zwar jetzt hier auf dieser einen Seite im selben Augenblick, was auf der anderen Seite rausgekommen ist, weil beide Teilchen gleichzeitig in einen bestimmten Zustand gezwungen werden. Aber nachdem das Ergebnis ja rein zufällig ist und ich mir das nicht aussuchen kann, habe ich auch keine Möglichkeit, damit ein Quantentelefon zu basteln und Informationen zu übertragen von einer Seite auf die anderen. Das ist schwer zu verstehen, dass hier kein Informationsfluss stattfindet. Aber der Punkt ist, es müssen die Teilchen nicht miteinander reden, um sich auszumachen, du, was die, ich drehe mich jetzt links herum, also du rechts herum, ne? Sondern es ist eben ein Quantensystem, das sich in einer gemeinsamen Überlagerung befindet, die kollabiert, so nennt man das. Und zwar an beiden Orten gleichzeitig. Aber es gibt eben prinzipiell keine Möglichkeit, damit Informationen auszutauschen. Und deswegen widerspricht es nicht der Aussage, dass die Lichtgeschwindigkeit die schnellste Geschwindigkeit ist, mit der man Informationen austauschen kann.
War eigentlich die Quantentheorie überrascht, dass diese Teilchen so weit entfernt voneinander sind? Weil vor vielen Jahrzehnten hat man dann genommen, okay, im Atom spielt sich das ab, dass die verbunden sind oder in kleineren Einheiten. War da die Theorie überrascht davon, dass diese Verschränkung über so hohe große Distanzen gehen kann?
Dass die Theorie das prinzipiell erlaubt, war schon klar von Anfang an. Die Frage war natürlich, ob man das technisch umsetzen kann. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass Quanteneffekte im Labor sehr, sehr schwer herzustellen sind, oft unglaublich zerbrechlich sind. Ja? Also es ist oft so, dass Quantenexperimente halt im Vakuum bei minimaler Temperatur abgeschirmt vom ganzen Rest des Universums gemacht werden, weil sie eben so leicht kaputt gehen. Und da ist es natürlich zunächst nicht klar, ob es gelingt, Teilchen zu verschränken über längere Distanzen. Und das hätte durchaus sein können, dass man sagt, naja, technisch, realistisch betrachtet, 2 Meter schaffen wir, mehr nicht. Hätte sein können. Ja. Aber man hat dann im Laufe der Jahrzehnte die Grenzen immer weiter nach oben geschraubt und heute schafft man es halt vom Satelliten nach Österreich und nach China, was schon arg ist, aber jetzt theoretisch betrachtet nicht wirklich was Neues.
Das hat ja der Zeilinger recht gut verkauft, ja, eine Zeit lang, nicht, mit der Quantenteleportation und alle haben vom Mr. Beam geschrieben.
Ja, genau.
Vom Beamen und wann wird das Beamen realistisch? Florian, es wird nur eine Zeitl dauern, oder? Mit
Beamen. Also, dass wir uns beamen können, so wie im Raumschiff Enterprise, dass wir als Menschen uns irgendwie woanders hinbeamen lassen können, da bin ich sehr sicher, dass das leider nie passieren wird, dass das auch in ein paar Jahrtausenden, wenn die Technik sich weiß Gott wohin entwickelt hat, noch immer nicht möglich sein wird, weil es da schon ein paar grundlegende physikalische Argumente dagegen gibt. Aber was man schon geschafft hat zum Beispiel, ist ein Elektron von einem Atom auf ein anderes beamen. Das kriegt man hin, weil gut, Elektronen sind alle gleich, ja, die haben keine Individualität. Das heißt, wenn ich den genauen Zustand vom Elektron vom einen Atom auf das andere übertrage, dann kann ich sagen, ich habe das Elektron gebeamt, weil das Elektron jetzt kein Individuum ist. Bei Menschen hat man es halt mit ein bisschen mehr Teilchen zu tun und da wird es uns nicht gelingen.
Wir werden weiterhin Bahn fahren. Vielleicht gibt es noch Fragen zum Thema.
Da hinten
ist eine. Gab's da hinten eine? Ja, bitte, sonst muss ich fragen und das wird dann wirr.
Also bei all der Theorie, die da jetzt gut und gerne breitgetreten wird, hätte ich doch eine recht praktische Frage. Und zwar inwiefern Sie Ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Zufall auf, wann ich so privat sein darf, auf den Alltag ausgewirkt hat und auf die Art und Weise, wie Sie Dinge wahrnehmen, weil mir das doch irgendwie recht... Es muss ja recht verblüffend sein, wenn man dann alles so, wie soll ich sagen, nüchtern betrachten kann und dann doch immer wieder baff ist, weil das Leben halt so mitspielt.
Das stimmt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der Prozess des Buchschreibens oder des mich Auseinandersetzens damit jetzt dann noch so viel geändert hat, weil ich dem Zufall immer schon recht viel zugetraut habe. Ja. Aber natürlich wird man dann, automatisiert man das auch ein bisschen darauf zu achten, wie viele Dinge sich eigentlich zufällig ergeben. Und das macht man sich dann schon bewusst. Ne? Wenn da zum Beispiel ein amerikanischer Präsident gewählt wird, der jetzt nicht unbedingt der Gescheiteste ist von allen, die so zur Verfügung gestanden wären, ne? Der jetzt auch nicht sich auf beeindruckende Weise durch geniale Ideen nach oben gearbeitet hat, sondern der halt einfach verflucht oft Glück hatte. Der schon das Glück hatte, in eine reiche Familie reingeboren zu werden, der dann trotzdem, weil er riesengroße Risiken eingegangen ist, fast in Konkurs gegangen wäre, aber es doch mit einer Serie von Glücksgriffen doch noch geschafft hat, irgendwie nach oben zu kommen. Von 1000 Leuten mit einer Psychostruktur wie Donald Trump stürzen wahrscheinlich über 900 ab irgendwann, ja, und landen halt irgendwann einmal im Gatsch. Und manche werden sich halt so recht und schlecht durchschummeln, aber wenn ausreichend viele Leute so risikofreudig sind, dann schafft es irgendwann halt einer von denen mal ins Weiße Haus. Das ist statistische Notwendigkeit. Und wir haben halt das Pech, dass es zu unseren Lebzeiten passiert, ne? Und vielleicht habe ich mir ein bisschen stärker angewohnt, in solchen Kategorien zu denken.
Es gibt natürlich hier große Denkschulen, besonders in Amerika, die diese Zufälle nicht akzeptieren. Ich sage nur Intelligent Design zum Beispiel als Stichwort. Da gibt es etliche Naturkonstanten, es gibt diesen Überhang an Materie beim Urknall, whatever. Es gibt also sehr viele Ingredienzien, die ein Universum erst ermöglicht haben. Und hier setzen diese Leute ein und sagen, okay, das kann kein Zufall gewesen sein, das war Gott, das war der intelligente Designer, sonst hätte er das nicht so klasse hingebracht, dass Leben entstehen kann. Was ist da dein Zugang zu dieser These?
Naja, gern wird es ja gebracht als Argument gegen die Evolutionstheorie. Ja. Und das ist natürlich ein ganz schwaches Argument, weil wie Evolution funktioniert und dass Evolution funktionieren muss, das haben wir mittlerweile ziemlich gut verstanden. Dass die Evolution dann natürlich trotzdem nicht unbedingt berechenbar ist und auf vielen Zufällen beruht, ist klar. Die Evolution funktioniert ja nur deswegen, weil es zufällige Abschreibfehler in der DNA gibt, weil es zufällige Mutationen gibt, etc. Also die Evolution ist eine Geschichte, die sich aus vielen Zufällen zusammensetzt, aber dass sie stattfindet im Großen, das ist unvermeidlich. Das ist genauso wie ein Stein, der im Bach liegt über viele Jahre, zwangsläufig irgendwie abgeschliffen wird und rund wird. Das lässt sich nicht vermeiden. Was dem jetzt genau passiert, wissen wir nicht. Aber dass da was passiert, ist unvermeidlich. Und insofern ist natürlich gegen die Evolutionstheorie heute längst nicht mehr zu diskutieren und alles, was mit Intelligent Design zu tun hat, etc., ist eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive nur noch lächerlich. Man kann aber die Frage natürlich noch einen Schritt weiter hinten stellen und überlegen, wie kann es eben sein, dass die Eigenschaften des Universums so sind, wie sie sind, um überhaupt erstmal Evolution in Gang zu bringen. Und da landet man dann natürlich schon leicht im Metaphysischen. Ne? Das kann man dann schon überlegen, naja, was wäre, wenn die Protonen um 3% schwerer wären, dann würde es uns wahrscheinlich alle nicht geben. Ne? Oder wenn die Kraft der elektromagnetischen Wechselwirkung ein bisschen stärker oder schwächer wäre, dann gäbe es nämlich nur ganz wenig Kohlenstoff im Universum und wir wären auch nicht da. Und da kann man sich natürlich überlegen, na, warum ist das so? Und das ist eine Frage, auf die Wissenschaft im Grunde keinen Zugriff mehr hat. Da gibt es dann die Theorie die Viele-Welten-Theorie, die Theorie der Paralleluniversen, die sagt, naja, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, für wie das Universum sein könnte, vielleicht gibt es alle, vielleicht gibt es unzählige Universen und in vielen von denen sind die Naturkonstanten halt ein bisschen anders und dort ist halt nichts Spannendes. Und wir sitzen halt gerade in dem Universum, wo das alles so zusammenpasst. Das ist ein möglicher Ausweg. Ob einem der gefällt oder nicht, kann man für sich selbst entscheiden, weil überprüfen kann man es eh nicht.
Okay, da hinten gibt es eine Frage bitte. Noch eine. Oder dort und dann links davon. Ja, genau. Bitte sehr.
Also Teilchenverschränkung kann man produzieren im Labor unter schwierigen Bedingungen. Passiert Teilchenverschränkung in der freien Natur?
Grundsätzlich ja, aber auf kompliziertere und wirrere und schwerer berechenbare Weise, als man es im Labor macht. Was man im Labor haben möchte für solche Experimente, wie wir zuerst geredet haben, ist eine Verschränkung von genau zwei Teilchen auf eine ganz bestimmte Weise. Dazu braucht man ein paar technische Tricks. Aber Verschränkung von Teilchen passiert immer und überall grundsätzlich. Und wenn man es ganz genau betrachtet, sind alle Teilchen und Sie und ich, wir sind alle irgendwie ein bisschen verschränkt, wenn vielleicht auch nur in ganz kleinem
Maße. Durch das morphische Feld, oder?
Nein. das schaffen wir auch ohne morphisches Feld. Allein schon, wenn wir Hände schütteln, dann genügt es schon.
Okay, bitte.
Eine Frage hätte ich noch. Gibt es schon Bemühungen, die Relativitätstheorie, wo es eben das vierdimensionale Raumzeitgefüge gibt, und die Quantenmechanik zu verheiraten, weil beide sind ja immer noch getrennt, marschieren sie. Und jetzt hat eben das Problem, was auch Einstein gehabt hat, dass er eben seine Vorstellung erinnert, wo ist da der Raum hingekommen.
Es geht Mikro bitte.
Zeitgleich, obwohl normalerweise in der Relativitätstheorie gibt es eben den Raum dabei.
Ja.
Und einen Abstand auch.
Auch das ist eine sehr, sehr große Frage. Gibt es die Möglichkeit, oder? Ja genau, die Möglichkeit, die Relativitätstheorie und die Quantentheorie zu verheiraten. Tatsächlich ist das sowas wie der große heilige Gral der Wissenschaft, wenn man so will. Ne? Seit Jahrzehnten versuchen einige der klügsten Leute, die wir auf diesem Planeten haben, das hinzukriegen. Und so ganz haben wir es halt noch immer nicht geschafft. Die Relativitätstheorie, also die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, ist die beste Theorie über die Gravitation, die wir heute haben. Die erklärt ganz wunderbar, wie Himmelskörper einander anziehen, was in schwarzen Löchern passiert, ja, wie ganze Galaxien sich bewegen. Und daneben haben wir die Quantentheorie, die das Verhalten kleiner Teilchen erklärt. Und na, es gibt im Universum gibt's vier Grundkräfte. Es gibt die Gravitation, es gibt die elektromagnetische Wechselwirkung und dann gibt's noch die starke und die schwache Kernkraft, von der wir so im Alltag nichts mitkriegen, aber die sorgen dafür, dass unsere Atome nicht auseinanderfallen. Und die Quantentheorie hat alle bis auf die Gravitation gut beschrieben. Versteht man super, kann man die schönen, komplizierten Formeln hinschreiben, kann man super ausrechnen. Aber es ist bis heute noch nicht gelungen, die vierte große Kraft, die Gravitation, die eben von Einstein in seiner Relativitätstheorie beschrieben wurde, da mit reinzupacken. Und es gibt verschiedene Versuche, das zu tun. Die Stringtheorie ist eine Möglichkeit. Da versucht man, eine Quantentheorie mit Gravitation, eine Quantentheorie mit gekrümmten Räumen zu bauen. Hat dann die unhandliche Eigenschaft, dass das in drei Raumdimensionen plus eine Zeitdimension gar nicht funktioniert mathematisch, sondern da hat man dann plötzlich 10 Dimensionen, was die Sache ein bisschen unhandlich macht. Aber ob das der richtige Ausweg ist, trotz einiger vielversprechender Ergebnisse, weiß man auch bis heute nicht. Also ob es tatsächlich die große Weltformel gibt, die alle Gebiete der Physik irgendwann einmal vereint, das kann man heute nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn ich das noch erlebe, dass wir auf so eine Formel stoßen. Auch wenn ich fürchte, sie wäre so kompliziert, dass ich sie nicht verstehen würde. Aber ich würde es versuchen.
Fragen? Sonst möchte bitte sehr.
Ich brauche eventuell Hilfe, die Frage überhaupt richtig zu stellen. und zwar kann man sagen, ob irgendeiner Ebene der Quantenzufall keine Rolle mehr spielt. Also kann man sagen, ob gibt es eine Ebene, ob da wieder Determinismus herrscht?
Nein. Vielleicht kann man an der Stelle zu Schrödingers Katze. Die Frage ist ja, könnte es sein, und das war ist eine absolut berechtigte Frage und war auch eine wichtige Frage damals, als man den Quantenzufall entdeckt hat. Kann es nicht sein, dass dieser blöde Quantenzufall möglicherweise eh nur im Bereich dieser kleinen Teilchen eine Rolle spielt? Und wenn ich die Welt so auf größerer Skala anschaue, dann ist es vielleicht eh wurscht und auf größerer Skala bleibt das Universum vorhersagbar und deterministisch. Das wäre ja möglich. Und Erwin Schrödinger, einer der großen, bedeutenden Väter der Quantenphysik, hat dann gesagt, Leute, nein, das funktioniert so nicht. Man kann keine scharfe Trennlinie finden zwischen der komischen, zufälligen Welt der Quanten und der sauberen, ordentlichen, vorhersagbaren Welt der größeren Teilchen. Diese Trennlinie gibt es einfach nicht. Und hat das Gedankenbeispiel von Schrödingers Katze gebracht. Er hat gesagt, na gut, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ein radioaktives Atom gleichzeitig zerfallen und ganz sein kann. Und wenn ich ein radioaktives Atom in eine Schachtel packe und ich mache die Schachtel zu und ich schaue nicht rein, ich messe nicht, was jetzt ist, dann kann es passieren, dass dieses Atom in einem Zustand ist, wo es eben gleichzeitig ganz und zerfallen ist. Und erst wenn ich die Schachtel aufmache und reinschaue und messe, muss ich das Atom für eine der beiden Varianten entscheiden. Gut, okay. Jetzt aber, hat Schrödinger gesagt, machen wir es ein bisschen schlimmer. Jetzt geben wir in diese Schachtel zu diesem Atom noch einen Detektor, der misst, ob das Teilchen zerfällt oder nicht. Und wenn das Atom zerfällt, dann gibt der Detektor Gift frei und daneben setze ich noch eine Katze und die wird von dem Gift dann umgebracht. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Deckel zumache, was habe ich dann drin? Zuerst habe ich gehabt eine Überlagerung von zwei verschiedenen Zuständen, ein Atom, das gleichzeitig ganz und zerfallen ist. Bedeutet das, dass ich jetzt habe eine Überlagerung von einem ganzen Atom mit einer Katze, die sich einfach nur langweilt und gleichzeitig einem zerfallenen Atom mit einer Katze, die gestorben ist, weil der Detektor das Gift freigegeben hat. Ja? Kann das sein, dass so etwas wie eine Katze in einem Quantenüberlagerungszustand aus tot und lebendig ist? Und da hat Schrödinger gesagt, Leute, das ist ein Blödsinn, das kann nicht sein und deswegen stimmt da was noch nicht. Ja? Ganz haben wir es noch immer nicht verstanden, was da passiert. Ja? Aber, doch ein bisschen schon, es zeigt sich, dass es tatsächlich, je größer die Objekte werden, die man sich anschaut, umso schwieriger es wird, sie in eine Quantenüberlagerung zu zwingen. Also mit Elektronen kriegen wir es gut hin, mit großen Atomen wird es schon ein bisschen schwierig, mit Molekülen wird es verdammt schwierig und mit allem, was größer ist, ist es kaum mehr möglich. Also schon ein Staubkorn ist aus quantenphysikalischer Sichtweise etwas Großes und schon ein Staubkorn wird nicht mehr an zwei Orten gleichzeitig sein können, sondern das hat seinen Aufenthaltsort, weil es mit seiner Umgebung ständig interagiert und deswegen eigentlich gemessen wird jederzeit. Und dasselbe ist mit der Katze. Wenn eine Katze stirbt in dieser Schachtel, allein schon dadurch, dass sie umfällt und den Boden erschüttert und zu Vibrationen anregt, findet eine Messung statt und die Katze ist nie in einem Überlagerungszustand. Trotzdem ist dieser Übergang von der Quantenwelt der Atome zur großen Welt der Katzen fließend und es gibt nirgends eine scharfe Trennlinie. Und genau deswegen kann man auch nicht sagen, dass der Quantenzufall irgendwo mal völlig egal ist. Und auch wenn die Katze jetzt nicht gleichzeitig tot und lebendig sein kann, allein schon die Tatsache, dass die Katze sterben kann an etwas, was Quantenzufall ist, nämlich dem Zerfall eines Atoms, wenn ich so eine grausliche Maschine baue, zeigt uns, dass auch große Dinge wie Katzen beeinflusst werden können von einem Quantenzufall. Das war jetzt eine maximal komplizierte Erklärung, Entschuldigung. Ich liefere noch eine kürzere, einfachere nach. Ein Beispiel für einen Fall, wo ein Quantenzufall uns persönlich beeinflussen kann, ist zum Beispiel eine Krebserkrankung. Es kann passieren, dass ein blödes Lichtteilchen daherkommt und irgendwo in einem DNA-Molekül in einer unserer Zellen einen Doppelstrangbruch verursacht. Und wenn wir Pech haben, führt das dann zu Krebs. Ja? Dann hat ein Quantenereignis, nämlich die Interaktion von so einem Lichtteilchen mit einem Abschnitt von einem DNA-Molekül, also was wirklich fundamental quantenphysikalisch ist, was rein zufällig sein kann, eine sehr reale und dramatische Auswirkung, nämlich eine schwere Erkrankung. Das kann passieren. Und das zeigt, dass es eben zwischen der Zufallswelt der Quantenphysik und der Welt, in der wir leben, keine Trennlinie gibt.
Da gibt es noch eine Frage. Ganz links. Mikro bitte. Warten Sie aufs Mikro. Wir hören es nämlich dann auch nicht auf unserer Webseite www.kepler-salon.at.
Der Urknall, war das der erste Zufall? Ich habe da am Anfang zu wenig aufgepasst. Und wie sehen Sie den Klimawandel? Ist der Zufall oder trägt der Mensch bei? Dann ist er ja kein Zufall.
Und also das sind zwei sehr gute Fragen. Das stimmt. Zur ersten Frage, war der Urknall Zufall? Das frage ich mich auch, ich wüsste es gern. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Es gibt gute Argumente dafür. Also man kann das so sehen. Nur das Problem ist halt, dass Theorien über den Urknall immer gewisse Schwierigkeiten haben, weil die müssen praktisch außerhalb unseres Universums angesiedelt sein und da wird es halt schwierig. Ne? Also es gibt schon Leute, die sich darüber Gedanken machen und die sagen, naja, auf quantenphysikalischer Ebene könnte man irgendwie verstehen, dass ein zufälliges Quantenereignis einen Urknall ergibt. Das ist durchaus möglich, aber wie man das genau verstehen kann, ob das bedeutet, dass unser Universum vielleicht in etwas noch Größeres eingebettet ist, wo irgendwie an einem bestimmten Punkt dann ein Urknall passiert ist, das weiß ich nicht, das kann man nicht sagen. Da gibt es kluge Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob die jemals zu einem abschließenden Ergebnis kommen werden, weiß ich auch nicht. Die zweite Frage, wie ist das mit dem Klimawandel und kann der Zufall sein und was hat es mit dem Wetter zu tun, das wir ja auch nicht gescheit vorhersagen können? Das ist ein wichtiger Punkt. Dazu muss man sagen, die Zufälligkeit ist genau der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Das, was zufällig ist, ist das Wetter. Ne? Das, wo wir nicht wissen, ob es in 2 Jahren regnen wird oder nicht, das ist Wetter. Und das ist aber für den Klimawandel vollkommen wurscht. Der Klimawandel ist eben genau das über lange Zeit gemittelte Wetter. Und das ist, sind wir jetzt wieder dort bei der Lottoziehung. Welche Zahlen nächste Woche gezogen werden, weiß ich nicht. Aber wie viele durch 3 teilbare Zahlen in den nächsten 400 Ziehungen gezogen werden, kann ich ziemlich gut voraussagen. Ja? Und oder wie bei den radioaktiven Atomen. Über das Einzelne kann ich nichts sagen, aber über sehr viele kann ich schon was aussagen. Also beim Klima ist es auch so. Klimaforschung und Wetterprognose sind 2 vollkommen unterschiedliche Dinge. Und was wir halt sehen, ist, dass die Temperatur auf diesem Planeten Sachen macht, die sie früher nicht gemacht hat. Und jetzt konnte man in den frühen 90er Jahren noch sagen, das ist vielleicht einfach Zufall. Weil natürlich ist es so, dass ein paar Ausreißerjahre jetzt noch nicht unbedingt sagen, dass sich das Klima massiv wandelt. Und man muss fairerweise auch sagen, es wurde auch schon über Klimawandel gesprochen in Zeiten, wo es vielleicht wirklich noch ein bisschen übertrieben war und wo man vielleicht wirklich noch argumentieren konnte, na Leute, die Daten sehen jetzt nicht besonders toll, jetzt da mal langsam Ruhe, das ist vielleicht reiner Zufall. Nur ich glaube, über dieses Stadium sind wir weit, weit, weit hinaus. Mittlerweile ist die Temperatur so gestiegen und mittlerweile wissen wir so viel über den Klimawandel, dass diese Abweichungen von dem, was jetzt jahrhundertelang normal war, sicher nicht mehr durch bloßen Zufall erklärbar sind, sondern wir beginnen langsam mit großem Schaudern zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und dass wir wirklich dran schuld sind. Also ich bin überzeugt davon, dass das schon seine Richtigkeit hat und ich glaube, dass der Klimawandel eins der Probleme ist, die uns wirklich bedrohen werden in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin trotzdem irgendwie optimistisch, weil ich glaube, dass wir auch dabei sind, technische Möglichkeiten zu entwickeln, die das Ganze doch noch irgendwie hinbiegen können. Nur es wird mühsam, es wird teuer und wir sollten möglichst bald damit anfangen.
Danke sehr. Gibt es noch eine Frage?
Ja. Vielleicht eine etwas zusammenfassende Frage. Sie haben am Beginn sehr viele Zufälle erwähnt, warum wir hier sind, von der Evolution über alle möglichen Ereignisse. Aber ich habe doch den Eindruck, das waren eher Unwahrscheinlichkeiten, die ja nicht grundlos waren. Also in gewisser Hinsicht vielleicht Notwendigkeiten, deren Details wir noch nicht erfassen können. Also haben wir vielleicht doch eine Welt, die zum Großteil notwendig ist und der Zufall ist vielleicht wie ein Salzkorn im Bodensee. Der Rest ist aus irgendeinem Grund irgendwann abgeleitet. Jetzt stellt sich aber die Folgefrage, wenn wir nicht mehr den Laplace'schen Dämon haben, sondern tatsächlich zufällige Ereignisse generiert werden, sind es die Quantenereignisse, die grundlose Ereignisse in dieses Gewebe der Welt als Fäden, die plötzlich beginnen und Kausalitäten erzeugen? Kann man das so sehen?
Ja, ich würde das so sehen. Ich glaube, wenn man wirklich auf physikalischer Ebene beantworten möchte, woher der Zufall kommt, dann sind es genau die 2 Theorien, die ich erwähnt habe heute. Erstens mal, die Quantentheorie sagt, kleine Dinge passieren ohne Grund einfach so, rein zufällig. Und dann kommt die Chaos-Theorie, die sagt, kleine Dinge können riesengroße Auswirkungen haben. Und das in Kombination sagt uns einfach, dass Vorhersagbarkeit ihre Grenzen haben muss, dass es gar nicht anders geht. Ich finde das aber gar nicht so entscheidend, wenn man darüber nachdenkt, spielt das für uns im Grund gar keine so große Rolle, ob wir jetzt es mit einem Zufall zu tun haben, der wirklich auf physikalischer Ebene passiert, oder ob wir es mit einem Zufall zu tun haben, der uns vielleicht nur zufällig erscheint, weil wir nicht die nötigen Informationen haben. Zum Beispiel, wenn Sie ins Casino gehen, haben Sie da unterschiedliche Zufallsmaschinen. Ja, dazu sind die Sachen da, die dort aufgebaut sind. Das Casino ist so die Kirche des Zufalls sozusagen. Und da finden Sie ganz unterschiedlich geartete Maschinen. Wenn Sie jetzt einen Lottotrichter anschauen, dann ist es ein großartiges Beispiel für etwas Chaotisches. Ja, die Lottokugeln, die da so herumfliegen, das ist Chaostheorie pur. Ein Roulette-Rad ist das nicht. Physikalisch betrachtet ist der Zufall von der Lottoziehung viel chaotischer, viel besser als das Roulette-Rad. Beim Roulette-Rad, wenn sie wirklich gut sind und eine Hochleistungskamera über dem Roulette-Rad montieren und dann die Kugel filmen, dann können sie mit halbwegs sinnvoller Wahrscheinlichkeit vorausberechnen, welche Zahl rauskommen könnte. Ja? Darf man halt nicht im Casino beim Roulette-Rad, ist verboten, aber ist eine andere Geschichte. Genau, ja, man kann die Trajektorie der Kugel vorher berechnen und dann, es wird sie nicht ganz ausgehen, aber zumindest kann man die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage drastisch erhöhen auf diese Weise. Bei der Lottoziehung können Sie es vergessen. Ja, die ist auf viel fundamentalere Weise, physikalisch gesehen, zufällig.
Zu viele Kugeln.
Ja, und stärkere Wechselwirkung. Ja. Ja. Und trotzdem bringt uns das überhaupt nichts. Für uns als Menschen ist das Roulette-Rad nicht mehr oder weniger zufällig als die Lottoziehung. Ist vollkommen egal. Ja. Das heißt, auch wenn auf fundamental physikalischer Ebene diese beiden Zufallsmaschinen ganz unterschiedlich geartet sind, für mich ist es Zufall. Für mich als Mensch muss ich sagen, ja, ich weiß es halt nicht, was rauskommt, ist Zufall. Also im täglichen Leben ist es gar nicht so wichtig oder überhaupt nicht nützlich, den Zufall, den wir erleben, auf fundamental physikalisches Niveau hinunter zu begleiten. Es ist gescheiter zu sagen, ja, er ist halt da, der Zufall. Ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, was wirklich passieren will. Dann nenne ich es halt Zufall.
Ist es so, dass man es zusammenfassen könnte mit einer Metapher, die heißt, shit happens und ich muss damit rechnen?
Das wäre natürlich die deutlich elegantere Variante gewesen. Ich habe halt ein Buch drüber geschrieben. Aber
Dafür kriege ich für meinen Satz keine Tantiemen. Also.
Aber im Prinzip ja.
Aber auf die alte Kantsche Frage, was können wir hoffen, was können wir wissen, was dürfen wir hoffen, ist es schon wichtig.
Ja, aber wir können halt nicht hoffen, alles zu wissen und damit müssen wir uns abfinden.
Oder, ja, schönes Schlusswort, oder? Vielen herzlichen Dank, Florian Aigner, wirklich
eine
mitreißende Geschichte. Ich darf noch kurze Hinweise anbringen. Erstens der Büchertisch, bitte. Versäumen Sie nicht, dieses Buch jetzt zu kaufen. Ich habe es gelesen, das tue ich selten bei Leuten, die im Kepler-Salon sind, aber man kommt ja zu nichts, aber das ist wirklich faszinierend, mitreißend, höchst unterhaltsam, wie der Florian Aigner halt so ist. Zweitens, wir bleiben noch da, die Bar hat noch offen, also sind herzlich eingeladen, noch weiter Gespräche zu führen. Drittens soll ich noch ankündigen, was sich in Zukunft tut im Kepler-Salon. Kann ich aber nicht, weil der Zufall den Drucker ruiniert hat, wo das ausgedruckt werden sollte. Aber lassen Sie den Zufall spielen, kommen Sie am nächsten Montag wieder her rein. Zufällig lassen Sie sich überraschen, so ist das Leben. Danke herzlich, schönen Abend.